Also ich sitze hier so im Gottesdienst und denke, ich muss gleich nochmal durch die Reihen gucken. Und richtig, also für mich ist nochmal eine extra Sonne aufgegangen. Meine Frau sitzt hier neben mir und hey, das macht was mit mir. Und ohne Worte können wir reden. Wir schauen uns an und ich weiß, wie es ihr geht. Und sie weiß, wie es mir geht. Genauso glaube ich, ihr Männer, dass jeder von euch, wenn er hier stehen würde, das gleiche empfinden würde, wenn ne, deine Braut kommt rein. Du siehst sie an und es beginnt eine Kommunikation. Ohne Worte, das ist ein Gesetz. Das hat Gott so in uns hineingelegt. Und das ist cool. Das ist einfach, oh. Ja, so, gleich. Heute geht es um Gottes Reich. Ja? Und es geht um Gesetze. Ein Gesetz im Besonderen. Ja, im Neuen Bund gibt es Gesetze. Das ist ganz erstaunlich. Also, als wir geheiratet haben vor langer, langer Zeit, oder noch ein bisschen früher, ich bin irgendwann Christ geworden, habe Jesus in mein Leben aufgenommen, dann habe ich die Taufe im Heiligen Geist erfahren. Ne? Und du, wow, diese Freude, diese Taufe, das übergegossen werden mit dem Geist Gottes, krass. Das war so ein weiterer Augenöffner. Und dann kam natürlich unsere Ehe, wir haben geheiratet. Ich dachte vorher, ich brauche das nicht mehr, ne? Wo ich den Heiligen Geist kennengelernt habe. Ehe brauchen wir nicht. Es gibt Wichtigeres. Hab mich getäuscht. So. Und dann, als wir geheiratet haben, haben wir uns eine Losung ausgesucht. Unter dem unser Leben ein Motto. So ein Motto fürs Leben quasi, für unsere Ehe. Und das war das aus Matthäus 6, 33. Das war so unser Motto. Da haben wir gesagt, das wollen wir leben, das soll in unserer Ehe sichtbar sein. Genau. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Okay, was ist passiert? Wir sind Christen ja und dienen, haben dann angefangen, so in der Gemeinde zu dienen, nicht wahr? Wie man das so macht, gewohnheitsmäßig. Man engagiert sich, Kinderdienst, Evangelisation und Mission, soziale Hilfsprogramme, alles gut, alles richtig. Angetrieben durch Jesus, durch diese Liebe und die Möglichkeit, etwas weiterzugeben von dem, was man durch Jesus ja empfangen hat. Aber mit der Zeit wird man ja reifer, man dringt tiefer in Gottes Wort rein, Gott gibt immer mehr Stück weit Erkenntnis, nicht wahr? Man lernt ja voneinander, von anderen, guckt, wie sie das machen. Und dann lese ich das neu und ich lese das und denke, euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Dann Matthäus 8, Johannes 18, 36. Es läuft mit, ne? Wunderbar. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, antwortet Jesus. Wieder Reich. Dann in Lukas 17, 21. Man wird euch nicht sagen, siehe hier oder siehe da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Da habe ich so weiter nachgedacht. Reich, ein Reich ist ja nicht Jesus. Und als wir uns den Vers genommen haben für unsere Ehe, da habe ich gedacht, ja, das ist gut, wir folgen Jesus. Jesus, das Reich ist Jesus. Ja und nein. Also, in Gottes Reich geht es um seine Gerechtigkeit. Es ist nicht von dieser Welt, es ist inwendig in mir. Und in Gottes Reich sind Logis und Versorgung kostenfrei, überschwänglich vorhanden. Das ist in seinem Reich. Wie soll ich das dem erklären? Also muss es ja ein Vorher, ein Nachher geben. Eine Situation, ein Reich, aus dem ich komme, in ein Reich wechselnd, in das ich gehen werde, als ich Christ geworden bin, oder? Da muss ja ein Shift, eine Veränderung stattgefunden haben. Und dann vielleicht noch so ein Gedanke, als Jesus durch die Gegend ging, hat er gesagt, es ist nahe herbeigekommen. Also war Jesus ja in dem Reich des Himmels. Und was machte er aus dem Reich heraus? Also wenn das hier die Welt ist, ja, hier die Welt, so wo ich jetzt stehe, der Bühnenbereich, und das ist der Himmel. Oder umgekehrt, meinetwegen. Josef, kommst du mal bitte? Josef kennt Jesus nicht, der hat nichts mit Gott verloren, der ist todkrank, sag ich mal so. Ja, er hat hier was, keine Ahnung. Kommt zu Jesus und sagt, Jesus, hilf mir. Und dann sagt Jesus, Gottes Reich ist nahe herbeigekommen. Und dann demonstriert er, sagt, hey, sei geheilt. Das ist ein Aspekt des Reiches Gottes. Aber er ist in der Welt immer noch, Und Jesus ist im Reich Gottes. Da ist eine Grenze. Und sie ist real. Okay, danke. Naja, am Ende, Jesus hatte ja viele sind ihm gefolgt und am Ende waren es so 120, die wirklich Christ geblieben waren und geglaubt haben, was er da von seinem Reich erzählt hat, nicht wahr? Es waren sehr wenig am Pfingsten. Genau, also, da ist ein Unterschied. Also, noch ein paar Aussagen zum Reich Gottes. Wir Kinder Gottes, oder wer lebt in seinem Reich? Nur Söhne und Töchter Gottes, oder? Also, was ist die Hauptaufgabe in seinem Reich? Akribisch auf sein Wort achten. Drittens, was wir tun sollen, wenn wir in diesem Reich leben, also, das ist die oberste Priorität, auf Jesus zu hören, auf ihn. Dann, ein Aspekt, der einem recht schwer fällt und unverständlich manchmal ist, wir sollen entspannen, wir sollen zur Ruhe kommen, wir sollen ruhen. Ja, um in seinem Reich Versorgung empfangen zu können. Das ist völlig widersprüchlich zu dem, woraus wir als herausgekommen sind, wo wir nicht Christen waren, oder? Hier muss ich arbeiten. Natürlich bin ich hier und arbeite. Aber der Grundgedanke ist ein ganz anderer in seinem Reich. Die Gesetze in seinem Reich funktionieren völlig anders. Ganz anders wie die in dem, wo wir vorher waren, in dieser Welt. Da ist ein Unterschied. In Sprüche Kapitel 4, 20 bis 27. Nochmal, ganz, ganz, ganz wichtig für uns, die wir Jesus kennen. Was echt wichtig ist, da ist dieser, ich glaube, das hat Salomo geschrieben. Und er beschreibt es dann so: Mein Sohn, achte auf meine Worte, höre mir gut zu. Das sagt Gott durch Salomo zu uns, er, der Herr des Reiches, in das wir hineingegangen sind, das geistliche Reich, hör zu. Lass sie nicht aus deinen Augen, bewahre sie im Herzen und Sinn. Denn sie sind Leben für die, die sie finden, und Gesundheit für deinen ganzen Leib. Mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Entferne Unwahrheit aus deinem Mund, die Falschheit von deinen Lippen. Deine Augen sollen geradeaus schauen, dein Blick gehe nach vorne, ebne die Bahn für deinen Fuß, damit du feste Wege hast. Bieg nicht ab, weder rechts noch links, halte deinen Fuß vom Bösen fern. Also generell, auch als Kinder Gottes, sind wir eigenverantwortlich auf dem Weg als Christen. Seid ihr einverstanden? Auch wenn Jesus in unserem Herzen wohnt. Wir sind selbst verantwortlich, wie wir gehen. Also nochmal, Grenze. Ja, angenommen, ich bin im Himmel, aber ich bin im Himmel und ihr nicht. So, machen wir das so. Okay, hier ist eine Grenze. Ich bin ganz im Himmel. Jetzt gibt es die Möglichkeit, wenn man Christ wird, Folgendes zu tun. So. Ich nehme Jesus in mein Leben auf und bin ja auf der Erde. Und jetzt kann ich mich entscheiden, nach den Gesetzen dieser Welt weiter zu planen, zu leben, zu denken, über meine Versorgung nachzudenken, nach den Gesetzen, die hier in dieser Welt sind. Ist das so? Ich kann aber auch beigehen, ab und an meinen Geist in Gottes Reich zu stecken und so gehen, oder so. Ich bin gerettet, mein Geist ist gerettet, aber ich lebe, handle, benehme mich körperlich hier, wie alle anderen. Kein Unterschied. Ich plane mein Leben wie alle anderen. Ich versichere mein Leben wie alle anderen. Die Gedanken zu meiner Arbeit sind die Gedanken dieser Welt. Je mehr Geld, umso besser. Das sind aber nicht Gottes Gedanken. Das sind nicht Gottes Gesetze. Wir haben ja einen Schritt gemacht, als wir Kinder Gottes geworden sind. Wir sind in Gottes Reich, in das geistliche Reich übergetreten. Jetzt kannst du ja nur geistlich das machen, oder? Und dann so gehen. Ich bin gerettet. Halleluja, klar bist du gerettet. Wer glaubt, ist gerettet. Wenn wir sterben, der Körper bleibt hier, wir gehen in den Himmel. Auch wenn wir die Gesetze des Himmels nicht angewandt haben. Wir können aber auch so gehen. Verstehst du? So. Es ist ein unmöglicher Zustand. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nahe herbeigekommen. Und dann gibt es einen Übergang in sein Reich. Und das ändert alles eigentlich. Es muss alles ändern. Es muss unser Denken ändern, unsere Prägung muss geändert sein. Wenn nicht sofort, dann gleich. Apostel Paulus war ein Mensch des Gesetzes. Dann trifft er Jesus, er begegnet dem Reich Gottes. Was macht er dann? Er zieht sich komplett zurück, studiert erstmal, 3 Jahre oder was mindestens, hat er sich zurückgezogen und angefangen, die Schriften zu lesen. Was ist Jesus? Wer ist Jesus? Wie funktioniert Jesus? Wieso habe ich Jesus verfolgt, wo ich dann die Leute alle da getötet habe? Was ist sein Reich? Und dann kommt er zurück und er ist total verändert. Er braucht immer noch eine Arbeit und er arbeitet auch. Und die ganzen Dinge, aber er ist verändert. Er redet anders, er denkt anders, er plant anders. Er schaut auf die Zukunft anders, nicht wie vorher. Das ist eine Veränderung. Jesus lädt uns ein, nach den Geboten seines Reiches zu leben und zu handeln. Und er zwingt niemanden, das freiwillig zu tun. Entschuldigung. Er zwingt niemanden, genau. Ich möchte das so ein bisschen eins der Gesetzmäßigkeiten rausnehmen, und zwar das Sprechen, das Gesetz der Sprache, der Worte. Weil es macht was. Wir können mit meiner Frau ohne Worte kommunizieren. Wir können Worte benutzen und Worte haben eine Wirkung. Also, lass uns nochmal definieren, was ist ein Reich? Oder was macht ein Land aus? Dazu gehören 3 Merkmale. Dieses Land hat eine Bevölkerung, ein Staatsvolk. Wir in Deutschland haben deutsches Volk hier. Zweitens gehört zu einem Land ein abgegrenzter Teil der Erdoberfläche. Ja, weil hier wie die Kanzel so abgegrenzt. Es muss eine Grenze haben, das Land hat eine Grenze. Und drittens eine stabile Regierung, die effektiv Gewalt ausübt, Staatsgewalt. Jetzt, trachtet nach dem Reich Gottes. Also gibt es da eine Staatsgewalt, Gesetze. Und wir können sie freiwillig anwenden. Zum Beispiel, wir haben früher mal in Estland gewohnt und da gibt es ein Gesetz für alle Autofahrer. Das gibt es hier nicht. Und das funktioniert hier in Deutschland nicht, sondern nur da. Und da war das so, die Autos mussten jedes Jahr zum TÜV, während das Auto untersucht wird. Ja, technisch, musste der Autofahrer in so ein Nebenzimmer rein und da bekam er einen Zettel und das war eine theoretische Fahrprüfung. Er musste diese Prüfung bestehen. Das ist genauso, wenn du zur Fahrschule gehst, Theorie durchgefallen, du darfst kein Auto fahren. Und er musste jedes Jahr, das Auto wird untersucht, er muss die Prüfung machen, die theoretische. Rasselt er durch? Dann geht er zu Fuß nach Hause, macht eine offizielle Prüfung, kommt wieder und sagt, hier, ich habe den Schein, dann darf er das Auto nehmen. Das war jedes Jahr so, ist ein Gesetz. Und genauso war das, wenn du angehalten wirst, Straßenkontrolle. Ja, Polizei hält dich an, sie kontrolliert dein Auto, Papiere, was auch immer. Wenn ihnen die Nase nicht gepasst hat, warum auch immer, dann hatten sie das Recht, dir so einen Test eben vorzulegen. Bestehst du den Test nicht, diese theoretische Fahrprüfung, gehst du zu Fuß nach Hause. Machst einen Schein, kommst dann wieder offiziell beglaubigt, kriegst du den Schein, den Schlüssel vom Auto. So. Jetzt hat das ja, also und Estland hat ja auch einen Herr und wenn, oder einen Regierungschef. Und wenn mein Papa jetzt den Chef gekannt hätte, und dann hätte der Chef natürlich ein krummes Ding machen können, sagen, ne, der Regierungschef sagen, komm, gib dem Waldemar seinen Schlüssel zurück, ja, befehle ich. Macht er aber nicht. Er sagt dann, du hast ein Buch. In jedem Auto war ein Buch, quasi die Straßenordnungsbibel. Und immer wenn man Zeit hatte, Papa war LKW-Fahrer, haben sie immer drin geblättert, um immer up-to-date zu sein. Ne? Und dann würde dieser Regierungschef sagen, du hast die Chance, da sind die Regeln. Junge, du hast schlecht gelesen. Wenn du sie anwendest, kannst du Auto fahren, immer, mit 0 Probleme, oder? Und so wirken die Gesetze Gottes im Reich Gottes. Genau so. Kennen wir die Gesetze? Das ist die nächste Frage. Kennen wir sie? Gott, man kann sie auch als Verheißung bezeichnen. Ja? als Zusagen, keine Ahnung wie, aber es sind Gesetzmäßigkeiten im Reich Gottes. Wenn wir sie nicht kennen, wissen wir nicht, wie und was wir anwenden sollen. Und genauso ist es dann auch, es liegt ja alles liegt ja auf unserer Zunge, unser Wissen, nicht wahr? Stell dir vor, du betrittst einen Raum und er gefällt dir nicht, er turnt dich völlig ab und sagst, oh, wow, was für ein Scheiß hier, ne? Oder du wirst erschreckt, unerwartete Situation. Du brüllst etwas in deiner Angst oder Schrecken. Was brüllst du als allererstes? Ist es etwas Gutes, Positives oder ist es eher dunkel, negativ, ängstlich? Angst, weißt du, so von wegen Panik. Verstehst du? Welche Gesetze sind in unserem Herzen? Entsprechend wirst du reden und entsprechend wirst du zurückbekommen. Das ist im Gottesreich noch viel effektiver, aktiver als nicht im Gottesreich. Seid ihr noch da? Vielleicht eckig an, ist egal. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Also, da gibt es Gesetz der Worte. Worte sind zweckgebunden in Gottesreich. Betonung liegt auf sehr zweckgebunden. Und laut Gottes Wort sollen wir so damit umgehen, sie nicht aus den Augen lassen, sie im Herz und Sinn bewahren, denn sie sind Leben, ja, für die, die sie finden, und Gesundheit für den ganzen Körper. Worte, das ist ein Fakt. Und man kann nicht umzureden, man kann das nicht schönreden. Hey, da steht da geschrieben. Wir müssen sie kennen. Okay, ich bleibe heute bei dem Ding Wort. Es gibt noch andere Sachen in diesem Reich. So, wir haben ja Jesus jetzt in unser Herz aufgenommen. Jesus sitzt zu Rechten Gottes. Also der Himmel ist in unserem Herzen, nicht wahr? Wir tragen immer überall diese Autorität in uns. Und immer und überall, wenn wir sprechen, geht was einher? Autorität. Durch unsere Worte. Absolut. Kraft geht einher. Ja? Immer. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht mehr reden sollen oder nicht mehr quatschen oder lachen sollen. Überhaupt nicht. Aber da sind zwei Unterschiede. Man kann sarkastisch sein, über jemanden lachen und sich freuen, über wenn jemand einen Scheiß gebaut hat oder dem etwas Schlechtes passiert ist. Man kann drüber lachen und lästern. Ja, und das macht ja etwas. Man setzt damit ja etwas frei. Und noch viel, viel mehr ist das, finde ich, wenn wir Kinder Gottes sind und diese Autorität in uns ist, sie ist ja lebendig in uns, hat das noch eine erheblich größere Wirkung, viel größer. Und so glaube ich, dass wir manchmal so auch falsch in unserer Wahrnehmung sind. Also, ich komme zum Gottesdienst und mein Inneres stellt sich um. Ja, jetzt. Wenn jemand kommt, Heilung will, jetzt bete ich als Christ. Und ich rufe die Autorität aus im Namen Jesu und proklamiere. Dann gehe ich in den Alltag in der Woche und treffe meinen Mitarbeiter. Wo stehe ich dann da? Unter welchem Gesetz? Was lebt dann in mir bewusst? Ja? Also, es scheint mir, und es geht mir auch so, dass dieses Bewusstsein zu haben, wer ich bin, wo und wie, immer, das Gesetz ist einfach da. Und entsprechend wird auch die Reaktion des Gegenüber sein. Wir haben eine Sprache für den Alltag, ja, ohne große Erwartung. Wir reden einfach, hallo, an der Kasse, wo auch immer. Und dann haben wir aber eine Erwartung auch an der Kasse. Oh, sie ist krank, jetzt muss ich aber anders handeln und reden und tun. Könnt ihr da so ein bisschen folgen? In Gottes Reich gibt es Gesetz und das wirkt immer. Es ist ja genauso, wenn Jesus spricht, wenn Gott spricht, und vielleicht hast du schon hörbar die Stimme gehört, manchen passiert das, andere empfangen das anders und du weißt genau, es ist Fakt. Ja? Aber Christus in uns und es fließt ja durch uns, durch unseren Körper, Tempel des Heiligen Geistes, wir. Es ist ja nicht, alles ist Tempel des Heiligen Geistes. Haben wir auch die Erwartung, das Bewusstsein, dass alles, was ich sage, eigentlich auch so mit Autorität behaftet sein soll, wie Jesus selbst sprechen würde. Ich bin ja sein Sprachrohr. Salomo hat es begriffen. Und deswegen diese Aufforderung, mein Sohn, und da sind alle Geschlechter gemeint, mein Sohn, hör zu. Er sagte nicht, tu was, sondern hör zu. Wie kann ich zuhören? Ich müsste eintauchen. Gottes Wort. Also, deine Worte, unsere Worte tragen Autorität des Reiches Gottes. Gottes Reich hat noch viele andere Gesetze, aber ich will einfach nur das benutzen. Vielleicht ein anderer Gedanke noch. Stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt, ich will Gott begegnen und ich will in die und die Gemeinde gehen. Und du hast vielleicht schlechte Erfahrungen mit der Gemeinde gemacht. Keine Ahnung warum, ich sag das nur mal so. Oder du selber warst schlecht und musstest gehen. Na? Und dann machst du Folgendes, beginnst zu sprechen. Du sprichst Worte aus, die ihn hindern, letztendlich in die Gemeinde zu gehen und Gott zu begegnen. Welche Kraft ist das? Ha? Eine lebenszerstörende Kraft. Er wird nicht hingehen, er wird da Jesus nicht erfahren. Er wird Gottes Wort nicht hören, er wird keine Begegnung mit Menschen haben. Unsere Worte haben immer Kraft. Okay, Jakobus, Kapitel 1, Vers 25. Wir mussten letzten Samstag über Jakobus, über diesen Kapitel nachdenken, der war so interessant. Und da sagt Jakobus Folgendes. Vielleicht noch ein, zwei Gedanken zu Jakobus. Jakobus war der Halbbruder von Jesus. Jakobus, Jesus der Älteste in der Familie. Und dann kam ja Jakobus und die anderen Familienmitglieder. Und ich meine entnehmen zu können aus der Bibel, sie waren nicht gerade froh über Jesus als Bruder zu haben. Jesus, den Sonderling vielleicht, Wunderling. Jesus, der so anders war, der so überfreundlich, überliebevoll wahrscheinlich war. Ne, und da gibt es so sarkastische Aussagen über ihn. Hey Jesus, geh doch mal hin, wenn du musst dich in der Öffentlichkeit zeigen. Oder eine andere Geschichte. Hey Jesus, komm auf den Teppich, Mann, benimm dich mal. Ne? Wollten sie ihn mal rausholen da aus dem Haus. Komm runter, sag mal, für wen hältst du dich? Und Jakobus hat das ja alles durchlebt. Irgendwann, als Jesus dann sich offenbart hat, wer er ist und er das begriffen hat, musst du mal aus dem Gesichtspunkt dieses Kapitel lesen, faszinierend. Er selbst hat ja vorher gezweifelt und nachher wird er zur Säule. Er selbst war völlig am Boden und nachher hat man gesagt, wow, der Jakobus, der hat einen Glauben. Er spricht und weiß, es passiert. Vorher war das völlig anders, das Gegenteil. Und dann spricht er solche Dinge, Jakobus 1, 25. Wieder Gesetz. Es geht um Gesetz. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und dann das auch wieder und dann das wieder vergisst, sondern auch danach zu handeln. Er beschäftigt sich gründlich mit dem Wort Gottes, vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Du musst das Gesetz Gottes kennen, das Gesetz des neuen Bundes. Nicht dieses Gesetz, ich leiste etwas, dann sagt Gott, hey, gut gemacht. Das sind nicht die Gesetze des neuen Bundes. Die Gesetze des neuen Bundes sind ganz anders. Viel, viel besser, das ist unglaublich. Wir müssen sie kennen. Ja? Also, Gottes Gesetz muss mein Herz prägen und es wird meine Sprache prägen, weil alles liegt auf meiner Zunge und es wirkt dann entsprechend. In Jakobus 1,26, der nächste Vers, wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Also, es liegt auf meiner Zunge, was ich glaube, ob ich die Gesetze anwende, ob sie hier drin sind. Ich bete auch entsprechend. Manchmal denke ich, hey, ich habe wirklich manchmal aufgeschrieben, was habe ich da gebetet? Vielleicht ist das ganz gut, mal, wenn ich bete, einfach mal eine Aufnahmetaste zu drücken, einfach mit Gott zu reden und dann zu hören. Und dann wirst du verstehen, wie weit dein Glaube ist. Was du im Gebet überhaupt sprichst, ist das wirklich kompatibel mit dem Gesetz Gottes? Vielleicht merken wir dann, warum so wenig passiert und so wenig Gebetserhörungen sind. Wahrscheinlich nicht kompatibel mit dem Wort Gottes. Jesus hat die Gesetze gesetzt. Sie sind vollbracht, erledigt, finish. Jetzt liegt es an uns, sie anzuwenden. in Gottes Reich hineinzugehen, sie aus dem Wort Gottes herauszunehmen und sie im Glauben anzuwenden. Und dann kommt die Wirkung. Dann Sprüche 18, 20, 21 steht wieder: Von der Frucht des Mundes wird der König satt. Vom Erfolg seiner Lippen kann man leben. Das ist erstaunlich. Nicht von der Arbeit meiner Hände werde ich satt. Von dem, was du sprichst, damit beginnt's. Was hier drin ist, damit beginnt's. Weil alles, was hier drin ist, sprichst du, dann gehst du, dann tust du, dann bewegt sich etwas. Jesus hat auch erst gesprochen, oder? Und dann bewegten sich die Dinge. Also das sind Gesetze hinterlegt. Ja? Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie nutzt, gut nutzt, genießt ihre Frucht. Und so glaube ich auch, dass der Verlauf des Lebens bestimmt wird. Das hat Martin mal echt cool in der Predigt erläutert. Was wir sagen, hat einen großen Einfluss auf unseren Lebensabend. Das ist ganz erstaunlich. Das ist ein Gesetz. Wie wenden wir das an? Und hey, durch den Heiligen Geist, eigentlich ist das eine Leichtigkeit und eine Freude, das zu nutzen, zu probieren, herumzuprobieren. Also ich freue mich, wenn mein Kind irgendwas probiert. Auch wenn es zu Bruch geht, das lernt dabei. Dann sage ich, ja, ist ein neues Glas oder keine Ahnung. Probier es nochmal. Und dann klappt es ein zweites Mal. Also, das sind Prinzipien. Worte haben Kraft, dich satt zu machen. Unsere Worte haben Kraft, unser Leben zu gestalten. Worte bestimmen dein Leben und dein Sterben, ja, dein Lebensabend. Deinen Mangel, dein Wohlbefinden durch die Frucht oder die Frucht in deinem Leben und die Frucht in deinem Mitmenschen. Es bewirkt etwas. Ja, sind wir noch da? Das ist ein Gesetz. Worte haben ein Gesetz. Wer das Prinzip versteht, wird es mit Freuden annehmen. In Matthäus 6, 31, bevor Jesus in 33 das ausgesprochen hat, zwei Verse weiter, sagt er Folgendes zu seinen Jüngern. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Also, indem ihr sagt, schon wieder, indem ihr sagt. Denn nach all diesem trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles bedürft. Also, das sind Nationen von dieser Welt, hey, wir leben da mittendrin. Das ist aber der himmlische Vater, der alles weiß. Und ich kann mir vorstellen, wir alle sind Menschen, die Jünger waren es auch. Jesus zieht durchs Land und Jesus zieht durchs Land ohne einen Esel mit einer Karre, wo dann das Zelt drauf ist, Vorratsräte für 3 Wochen, eine Schlafmatte. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger sich schon Sorgen gemacht haben und geredet haben entsprechend. Jesus, hör mal, lass mal nachdenken. Ne? Wie werden wir denn wo unterkommen und essen und leben? Hey, wieso soll ich dir folgen? Und Jesus erklärt, da gibt es Gesetze. Sprich erstens nicht so. Es bekundet Unglauben. Das ist schon nächstes Gesetz. Also, bitte beachte. Ich rede nicht von denen, die nicht wissen, sondern zu uns, die wir Kinder Gottes sind. Ja? Zu Menschen, die wissen sollen, wie diese Gesetze des Wortes Gottes funktionieren. Also, Jesus hat niemandem befohlen, sie anzuwenden. Niemandem. Er lädt uns ein, danach zu handeln und ihnen zu vertrauen. Also, dazu gehört auch Grummeln nicht. Man kann lesen, was Grummeln bewirkt. Schauen wir uns gleich kurz an. Sorge dich nicht, sprich das nicht aus. Das macht krank und schwach und ängstlich. Oder wenn Jesus sagt, bete so, das meint nach den Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes zu beten, zu denken, zu sprechen, zu handeln. Also, und dann zu erwarten, dass diese Zusagen, die du sprichst, weil das Gottes Gesetz ist, auch ins Leben kommen werden. Das sind alles Fakten. Okay. Lass uns noch eins lesen, 1. Korinther Kapitel 10, 11. Paulus, ein Evangelist, Apostel, prägt Kulturen, ja, also die himmlische Kultur, nimmt diese Passage und dann erzählt er, ich glaube ganze 10 Verse lang, sagt er, die Israeliten haben in der Vergangenheit, und er muss dazu Juden gesprochen haben, weil die ja wussten, was Israel früher erlebt hat, von Gott so und so Wunder erlebt, ja, durch die Wüste geführt, gerettet worden und Kriege geführt und alles Mögliche, was Gott gemacht hat. Und dann kommen sie in die Wüste und wollen das Land einnehmen und und dann haben sie 12 Kundschafter ausgeschickt und dann kommen die Kundschafter zurück. 2 sagen, jawohl, endlich, wir gehen rein und nehmen das Land ein. Und die anderen sprachen, was? Niemals schaffen wir das. Sie waren die haben eine tödliche Sprache benutzt. Eine Sprache, die kein Leben beinhaltet, kein Glauben beinhaltet, obwohl die Gottes Zusagen und Kraft gesehen haben. Sie haben es nicht begriffen. Sie haben es nicht gelernt. Sie waren immer noch in Ägypten, in ihrem Verständnis und Wissen, in ihrer Angst, immer noch in Ägypten, im alten Leben. So sind wir herausgefordert, wenn wir die Grenze überschreiten und sagen, wir sind in Gottes Reich, als Kinder Gottes, dann sind wir eingeladen, mit dem ganzen Sein da reinzugehen. Und dann sagt Paulus folgenden Satz. Paulus zählt die Ereignisse auf und sagt dann, diese ganzen Geschichten dienen uns als Vorbild unserer Sprache. Israel hat gesprochen, 10 Kundschafter haben abgelehnt, die haben das ganze Volk aufgewiegelt und die Folge war, diese ganze Generation ist innerhalb von 40 Jahren in der Wüste gestorben, sie haben das neue Land, das ihnen verheißen wurde, nicht gesehen. Unsere Sprache hat Folgen. Und zwar eine riesen Autorität ist da drin. Was wir sprechen, wird passieren. Erst recht in diesem Zusammenhang Jesus in mir. Ja. Der Himmel in mir, sind wir uns dessen bewusst? Okay, ich mache das gerne, ich komme jetzt zum Ende. Es geht um Gesetze des Reiches Gottes. Ich möchte gerne bitten, dass die Band nach vorne kommt. Ich liebe es, einfach nochmal abzuspannen und das Ganze, was ich so gehört habe, zu verarbeiten. Und ich lade dich ein bisschen drüber nachzudenken. Wo wir stehen, sind wir mit beiden Füßen im Reich Gottes oder sind wir nur so, so im alten Leben und so im Himmelreich und hinken, humpeln. Es gibt auch einen Vers, warum hinkt ihr auf beiden Beinen? Steht auch in der Bibel, ne? Fiel mir da noch so nachträglich ein. Oder gehen wir so, mein Geist ist gerettet, ja, ich bin im Himmel, Halleluja, aber hier habe ich Sorgen, Kummer, Angst. Hey, wo sind wir? Wo leben wir? Als Kinder Gottes sind wir eingetreten, komplett, mit meinem Ganzen. Neugeburt, Jesus als meinen Herrn annehmen und dann kommt ja die Taufe und die Taufe ist für mich die Vollendung der Bekehrung. Nicht nur mein Geist im Herzen ist gerettet, mein Geist ist gerettet, sondern durch die Taufe mein ganzes Sein stirbt dem alten, ja, der alten Grenze, dem alten Leben und taucht auf im neuen Bereich und das ist nicht nur ein Symbol, das hat Auswirkung auf mein ganzes Leben, es manifestiert in meinem Körper. Es kann gar nicht anders. Für mich ist die Taufe die Vollendung der Bekehrung. Ja, komplett, ist komplettiert. Nicht nur hier drin, wo keiner nichts sieht, dass ich gerettet bin, nur Jesus, sondern mit meinem ganzen Sein. Und dann ändert sich unser Leben. Es muss sich ändern. Ja. Ich bekunde ja durch die Taufe vor allen, vor der sichtbaren Welt. Ich bin anders. Und spätestens ab dann, sollten wir anfangen, Gottes Gesetze anzuwenden, zu denken, zu planen, zu erwarten, zu handeln. Unser Leben ist ja nur vorübergehend hier. Ich kann nichts mitnehmen. Ich nehme dich in etwas mit hinein, noch ganz kurz. Ja, ihr dürft schon loslegen. Wenn ihr wollt, könnt ihr aufstehen und Gott eben, wir preisen ihn nochmal zusammen. Ich mache so meine Runde mit dem Hund, ja, durch die Siedlung, komme aus dem Wald raus, ein bisschen schmutzig, schmoddrig und gehe so und denke dir alles Mögliche und denke Versorgung, ist doch typisch, ne? Und auf mal so eine Vision, Open Vision. Keine Ahnung, ich habe es nur meiner Frau erstmal erzählt, ich traue mich das hier einfach loszulassen. Sehe ich wie so eine Welle, so, kennst du das, so eine Welle? Wusch, und dann sehe ich die Straße, Häuser auf mal in Goldfarben. Und ich denke, boah, das war wie so ein Schlag in den Nacken, so zack, ne, bei dem ganzen Gedanken, die ich so hatte. Oder auch eine Einladung, Alex, Weißt du, wer du bist, wo du bist, worauf du in meinem Reich eigentlich gehst? Ich, wow. Okay, das ändert natürlich meine Pläne. Oder? Und meine Gedanken, meine Versorgung. Okay, hey. Vater, ich danke dir für die Worte. Ich danke dir für dein Wort, für dein Gesetz, für deine Gesetze in deinem Reich. Jesus, und ich muss mich nicht schämen, ich bin ein Lernender. Vater, du hast meine Scham auf dich genommen am Kreuz und wo ich daneben gelegen habe, du nimmst meine Scham und ich danke dir dafür. Und ich gehe neu und versuch's neu. Danke, Herr. Und so glaube ich, dass auch hier Leute sind, die sagen, ich will's nochmal, ich will's wissen. Ich probier's nochmal. Danke, Jesus, dafür. Und wir sind als Gemeinde mutig und gehen den Weg mit dir als deine Braut. Wir wollen strahlen und wir wollen dich damit ehren, indem wir deine Gesetze anwenden. Danke, Jesus.